NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Isabel Redfern liest die 6. von 14 Folgen des Romans Halbinsel der Hamburger Autorin Christine Bielkau. Lynn ist wieder bei ihrer Mutter eingezogen. Der Zusammenbruch, den sie erlitt, als sie einen Vortrag in einem Hotel halten sollte, hat Folgen für sie persönlich, denn er löste eine tiefgreifende Krise bei ihr aus, aber auch bei ihrer Mutter Annette. Sie wurde von einem Mitarbeiter besagten Hotels angerufen. Bei Lynns Kollaps wurde durch ein Glas roten Safts die Wand hinter ihr sowie ein großes Gemälde beschädigt. Man verlangt Schadenersatz. Sind Annette und Lynn in einem solchen Fall versichert? Und warum lässt Lynns ehemalige Firma sie so hängen? Aber zunächst unternehmen die beiden eine Wattwanderung mit den netten Nachbarn. Es geht zu einer Hallig.
Agnes hob den verwitterten Rest eines Backsteins auf und hielt ihn hoch. Ein Ziegel aus der versunkenen Stadt, sagte sie. Womöglich vom alten Kirchspiel. Hier, wo wir standen, hätte sich die Siedlung befunden. Hafen, Schleusen, Gräben, Wege, Häuser, Brunnen, Tiere, Menschen. Reichtum durch Salz. Die Bewohner hatten Torf abgebaut und verbrannt. Aus der Asche hatten sie Salzlösung gewonnen und durch das Erhitzen schließlich das Salz. Die große Mannendränke, das große Ertrinken. Die zweite Marcellusflut, Januar 1362, die an der norddeutschen, wohl auch der niederländischen und sogar britischen Küste Spuren hinterlassen hatte. In manchen Chroniken war von 100.000 Ertrunkenen die Rede. In der Bibliothek fragten die Leute oft nach Büchern zur versunkenen Stadt. Neben den Sachtiteln gab es ganze Fantasy-Reihen und Krimis, die sich um die Geschichte drehten. Ich musste an Lynns Wasserbilder denken. Die Deiche, die man damals gebaut hatte, um die tiefliegenden, moorigen Landstriche zu schützen, reichten nicht aus für einen solchen Sturm. Danach wurde der Küstenschutz verbessert, sagte Agnes. Sie ließ den Stein fallen und ging weiter. Da lag er im Schlick, rostrot, an einer Stelle mit Algen bewachsen, ansonsten gewöhnlich und unscheinbar. Er hatte nichts Mythisches, nichts Versehrtes an sich, trotz all der Jahrhunderte. Ich hob ihn auf und zog kurz in Erwägung, ihn mitzunehmen. Als ich ihn dann doch wieder zurücklegen wollte, auch weil ich wusste, dass es eigentlich nicht erlaubt war, Kulturspuren mitgehen zu lassen, kam Lynn zu mir. »Nicht behalten«, sagte sie. »Er sieht so unbeschädigt aus«, sagte ich. »Ja, aber er ist der Überrest einer Katastrophe.« Sie klang vorwurfsvoll, als hätte ich etwas Wichtiges nicht begriffen. »Der Stein soll nicht bei uns zu Hause liegen«, sie hielt kurz inne, »wie ein Souvenir, ein Dekostück«, fügte sie fast feindselig hinzu und sah mich finster an. Dann wandte sie sich ab und ging weiter. Ich spürte einen Anflug von Trotz. Souvenir. Außerdem, bei uns? Ich hatte die vergangenen 7 Jahre allein gelebt und würde es in absehbarer Zeit wieder tun. Es war vor allem mein Zuhause und meine Entscheidung, ob ich das Relikt einer Katastrophe aufbewahren wollte oder nicht. Obwohl ich es nicht vorgehabt hatte, schob ich den Stein nun in meine Umhängetasche. Wir erreichten die Hallig, gingen hoch zur Warft, auf den Salzwiesen grasten Schafe und einige schon ziemlich ausgewachsene Lämmer. Sobald sie ihre Köpfe unter die Bäuche der Muttertiere drängten und versuchten zu saugen, entzogen die sich und liefen ein paar Schritte davon. Ein Paar arbeitete auf der Warft. Sie kümmerten sich um die Gastronomie und den Küstenschutz der Hallig, um die Tiere und das Zählen der Vögel. Die Winter verbrachten sie auf dem Festland, wo sie ebenfalls einen Wohnsitz hatten. 50 bis 70 Mal im Jahr stand die Hallig unter Wasser, bis auf die Warft, erzählte der Mann. Sollte der Pegel dramatisch höher steigen, gibt es einen Schutzraum unter dem Dach, auf Betonstelzen, die einige Meter tief in den Boden eingelassen sind, sagte die Frau. Eine Art Hochsitz, sagte der Mann und lachte. Ich stellte mir Wassermassen vor, die Mauern unterspült, das Dach zerrissen. Nur dieses Konstrukt hielt stand, 4 Betonsäulen und Wände, zwischen denen man ausharrte. Agnes ging zum Zaun, wo ein Stativ mit einem Fernglas aufgebaut war, das auf das Festland, auf unsere Halbinsel gerichtet war. Marie und Lynn setzten sich an einen der Tische. Ich suchte mir etwas entfernt einen Platz. Ich wollte für mich sein. Levin kam zu mir, setzte sich und zeigte auf die Getränkeliste. »Tote Tante After 8«, sagte er. »Klingt gefährlich.« »Heiße Schokolade mit Schuss? Vielleicht ein After 8 hineingeschmolzen«, überlegte ich. »Sollen wir es bestellen?«, fragte er. Mir taten die Füße weh. Lynn hatte bis auf die spitzfindige Bemerkung zum Ziegelstein den Ausflug über kein Wort mit mir gewechselt. Wahrscheinlich hatten wir nun so viel Zeit miteinander verbracht, dass wir anfingen, uns auf die Nerven zu fallen. Im Schatten wurde es kühl. Ich holte meinen Pullover aus dem Rucksack. Eine Schokolade mit Schuss könnte meine Stimmung bessern. »Und gern etwas zu essen dazu«, rief ich ihm hinterher. Levin ging zum Anbau neben dem Haupthaus, in dem man an einem Fenster zur Küche seine Bestellungen abgeben konnte. Mit 2 Bechern, auf denen Sahnehäubchen schwammen, Kartoffelsalat und belegtem Vollkornbrot kehrte er zurück. »Geheimnis gelöst. Es ist Pfefferminzlikör«, sagte er. Der Anteil Likör war hoch. Es schmeckte süß, es knallte. Wirklich. Ich spürte es sofort. »Ich dachte, das Watt wäre ereignislos, aber es passiert eine Menge«, sagte Levin. »Was denn?« »Das ganze System. Die Organismen, die Geschichten dazu. Zum Beispiel die Krebse, denen ihr Panzer zu klein wird«, sagte er. »Sie müssen ihn loswerden und warten, bis ein neuer wächst. Und solange sind sie butterweiches Freiwild. Was für ein riskantes Dasein. Ich habe Sympathie für sie.« Er rührte in seinem Becher und nahm einen Schluck. »Oder ein Backstein, der dort herumliegt, ist fast 700 Jahre alt. Jemand hat ihn gebrannt, hat ihn verbaut. Da war ein Gebäude, in dem sich Menschen aufhielten, miteinander redeten, ein- und ausgingen«, sagte er. »Nichts davon ist geblieben, nur dieser Stein.« Levin sah mich erwartungsvoll an. Ich nickte. »Ich würde verstehen, was er meine.« »Ich habe ihn übrigens eingesteckt«, sagte ich. »Obwohl man das nicht soll.« Levin lächelte. Ich betrachtete ihn. Die dunklen Haare, fast kinnlang, etwas strähnig. Die Augen, der zutiefst freundliche Blick. Eine kleine Rötung am Hals, die Haut empfindlich. Ich fragte mich, was ich mit Ende 20 über Levin gedacht hätte. Gerade eingezogen in das Haus mit Johann und Lynn. Ich stellte mir vor, damals hätten Agnes, Marie und Levin nebenan gewohnt. Wir wären ungefähr in einem Alter. Wir würden viel Zeit miteinander verbringen, eine Freundesfamilie werden, eine Fünfergruppe mit kleinem Kind. Ich wäre mit Johann zusammen, aber im Stillen würde ich hin und wieder an Levin denken. Wie eine geheime Energiequelle, wie eine Rückversicherung, dass ich nicht von Johann abhängig wäre. Johann, der weiterhin zwischen Kiel und unserem Zuhause pendelte, an der Uni arbeitete und bei einem Freund ein Zimmer nutzen konnte, falls es spät wurde. Der sich diese Existenz in Kiel bewahrte, während ich mich hier vollkommen verankerte. Manchmal hatte ich mich davor gefürchtet, er könne irgendwann wieder aufbrechen, weggehen, weg von Lynn, mir und unserem Haus in diesem kleinen Ort. Ohne es ganz zu durchschauen, hatte ich mich hin und wieder unterlegen gefühlt. Inzwischen glaube ich, dass es auch mit Johanns und meinen Eltern zu tun hatte, den unterschiedlichen Familien, aus denen wir kamen. Der Frage, wer mich im Zweifel auffing. falls etwas nicht wie erhofft laufen würde. Trennung, Unfall, Krankheit, Jobverlust. In meinem Fall hatte die Antwort gelautet, außer Johann selbst war da niemand. Bin gleich wieder da, sagte Levin. Kurz darauf kam er mit einem neuen Tablett zurück. Zwei weitere Becher mit Sahne. Tote Tante Runde 2, sagte er. Ich trank die warme Schokolade mit großen Schlucken. Es dauerte nicht lange, bis mir der Likör ein weiteres Mal zu Kopf stieg. Ein watteweicher Schwindel. Meine Lider wurden schwer. Ich glaube, ich muss ein paar Schritte gehen, sagte ich. Hinter dem redgedeckten Haus befand sich ein großer Garten. Von dort konnte ich über das Watt bis zum Meer schauen. Ich stellte mir vor, wie das Wasser den Küstensaum der Hallig und die Muschelbänke überspülte, wie auch die Salzwiesen nach und nach verschwanden und die Warft als kleine Erhebung blieb. An der Hauswand stand eine Bank. Ich setzte mich, hielt das Gesicht in den leichten Wind und schloss die Augen. Nach einer Weile hörte ich Schritte. Jemand kam näher und setzte sich zu mir, doch ohne etwas zu sagen. Still saßen wir nebeneinander. Ich bewegte mich nicht, ließ die Augen geschlossen. Auf dem Rückweg liefen wir auf eine dunkelgraue Wolkenfront zu. Es begann zu nieseln. Der Wind schlug uns mit Wucht entgegen, wie eine tösende Wand. Schon nach einer halben Stunde fiel es mir schwer, mich dagegen zu stemmen und das Tempo der anderen zu halten. Ich musste mich zusammenreißen. Lynn und Marie liefen ein großes Stück vor mir. Sie gestikulierten, beugten die Köpfe zueinander. Sie schienen sich kein bisschen anstrengen zu müssen. Für mich ging es nur noch ums Vorwärtskommen. Ich brauchte alle Kraft, um zu laufen. In diesem Getöse spürte ich nichts mehr. Nicht meinen Atem, nicht meinen Puls, nicht meinen Herzschlag. Ich drückte mich in den Wind hinein, blickte geradeaus auf den Boden, strengte mich an, mit den anderen mitzuhalten. Und dann sah ich Johann vor mir, auf dem Sandweg neben der Landstraße, rote Trainingsjacke, blaue Laufhose, Adidas-Sneaker mit Streifen in leuchtendem Orange. Gehen. Immer weitergehen. Nichts spüren, nicht stehen bleiben, die Füße in den Schlick hineinsinken lassen und wieder rausziehen, nicht straucheln, nicht das Gleichgewicht verlieren, Schritt für Schritt gegen den Wind. Einige Wochen nach diesem Tag, an dem Johann nicht vom Laufen zurückgekehrt war, hatte ich wie jeden Abend neben Lynn im Bett gelegen, um sie beim Einschlafen zu begleiten. Da hatte sie mir diese Frage gestellt. Wie lange muss er eigentlich noch weg sein? Mir ist es jetzt genug. Sie sagte das, als wäre Johann auf Reisen, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder durch die Tür kommen müsste. Ich konnte ihr keine Antwort geben. Ich hatte einige Male versucht, ihr zu erklären, was es bedeutete, wenn jemand nicht mehr am Leben war. Sie schien es nicht verstehen zu können. Und das war ja nicht verwunderlich. Stattdessen antwortete ich vage und vorsichtig. Es sei kompliziert. Ich könne es selbst nur schwer begreifen. Eigentlich stimmte es sogar. Ich musste diesen Zustand für mich erst in Erfahrung bringen. Ich konnte ihn nicht wirklich erfassen. Trotzdem, meine Antwort reichte an Lynns Frage nicht heran. Damals notierte ich mir unser Gespräch, um es nicht zu vergessen. Während dieser Wochen und Monate war ich zerstreut und ständig brachte ich Kleinigkeiten durcheinander. Diesen Moment wollte ich so genau und vollkommen wie möglich in Erinnerung behalten. Lynns Frage fasste zusammen, was es über unsere Situation zu sagen gab. Die Wohnung in Berlin befand sich in einem Hinterhof in einer Gegend mit engen Straßen und dicht parkenden Autos. Wir fuhren eine Weile herum, bis wir eine Lücke entdeckten, die groß genug für den Transporter war. Hitze schlug uns entgegen, heiße, staubige Luft. Wir waren am Samstag frühmorgens mit dem gemieteten Van losgefahren und planten, eine Nacht oder auch zwei in Lins Wohnung zu bleiben, um in Ruhe alles einzupacken. Ich hatte mir den Montag freigenommen. Es war Anfang Juli. Lins Nachmieter hatte angeboten, so bald wie möglich einzuziehen und die Miete für den gesamten Monat zu übernehmen. Die Verwaltung hatte zugestimmt. Wir stiegen in den vierten Stock, unter dem Arm die sperrigen, gefalteten Kartons, die wir auf dem Weg im Baumarkt besorgt hatten. Es war warm in Lins Wohnung. »Ich gehe für uns einkaufen. Getränke, Brot und Salat für heute Abend«, sagte sie. Über der Spüle schüttete sie sich kaltes Wasser ins Gesicht, holte ein frisches Geschirrtuch aus der Schublade, trocknete sich ab und griff nach zwei Stoffbeuteln. »Bis gleich!« Ich ging umher und betrachtete die Wohnung. Ein ungewöhnlich langer Flur, in dem ein Sideboard aus weiß lackiertem Metall stand. Ein großes Zimmer und daneben ein halbes, wie eine längliche Nische mit Fenster am Ende. Lin nutzte es zum Schlafen. Das Bett passte gerade eben hinein. In der Ecke neben der Tür stand ein schmaler Kleiderschrank. Die Wände waren hell und leer, bis auf zwei Fotos, die mit Reißnägeln befestigt waren, am Kopfende des Bettes. Ich sah sie mir näher an. Auf dem einen Foto war Johann. Er trug Lin auf den Schultern. Sie war 4 Jahre alt. Sommer. Johann in Badeshorts mit Sonnenbrille, Lin mit nassen Haaren, Erdbeereis an den Wangen. Auf dem anderen Foto war ein einzelner Baum zu sehen. Er wuchs in einer Senke zwischen zwei Hügeln, genau in der Mitte. Seine Krone war perfekt rund. Ein Baum, wie ihn ein Kind gemalt hätte. Das Foto hatte einen weißen Rand. Unten war klein notiert: Northumberland. Lin war dort auf einer Reise während ihres Studiums gewesen. Ich holte mein Telefon aus der Gesäßtasche und fotografierte die Bilder, auch wenn ich mir wie eine Spionin vorkam. Lin hätte es sicher nicht gefallen. Doch ich wollte etwas festhalten. Mittlerweile war ich so verunsichert, was ich von Lin eigentlich noch wusste, ob ich überhaupt einschätzen konnte, wie es ihr wirklich ging. Es klingelte. Ich nahm an, dass Lin ihren Schlüssel vergessen hatte, ging zur Tür und drückte den Öffner. Doch an den Schritten erkannte ich, dass sie es nicht war. 2 Leute stiegen eilig die Treppen hoch. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich. »Wir holen das Sofa ab«, sagte der eine Mann. »Sorry, etwas früher als geplant«, sagte der andere. Ich ließ sie hinein. »Könntet ihr kurz warten? Ich bin leider gar nicht informiert«, sagte ich und versuchte, Lin zu erreichen, doch sie ging nicht ans Telefon. »Sie müssten schnell wieder los, ihr Wagen würde die Straße blockieren«, sagte der eine. »Wie regeln wir die Bezahlung?«, fragte ich. 1000. Wir haben via PayPal überwiesen«, sagte der andere. Er zückte sein Handy, wischte über das Display und tippte darauf herum. Noch einmal rief ich Lin an. Wieder die Mailbox. Schnell warf ich einen Blick auf sein Handy, erkannte das PayPal-Logo und die Angabe 1000 Euro. Ein drittes Mal versuchte ich, Lin ans Telefon zu bekommen. Dann beschloss ich, den Männern zu glauben. Der Preis schien mir angemessen. Schon hatten sie das Sofa angehoben und trugen es aus der Wohnung. Nicht einmal in Ruhe angeschaut hatten sie es. Offenbar waren ihnen die Details egal. Womöglich wollten sie es nicht für sich, sondern würden es weiterverkaufen. Ein gutes Sofa, mit Wollstoff bezogen in einem leuchtenden Curryton. Lin hatte ein Gespür für Einrichtung, mehr als ich. Ihre Wohnung zeigte das. Die 70er-Jahre-Stehlampe und der schmale, aufgeräumte Schreibtisch, die schlichte Bettwäsche, das kleine Sortiment aus Flohmarktgeschirr, die Wandfarbe im Bad, ein dunkles, warmes Grün, das meinen Blick immer wieder anzog. Sie besaß wenige Dinge, vieles davon gebraucht gekauft. Alles wirkte gut sortiert. Ein Haus stand noch an seinem Anfang, kein gesammelter Kram, kein Ballast vieler Jahre. Ohne das Sofa wirkte das Zimmer wie leergefegt. Die Bücherregale gegenüber der Schreibtisch, Daneben lehnte eine Magnetwand mit Bildern, Notizen, Zahlen und Grafiken. Ich überflog sie. Es ging um Wald und Aufforstung in verschiedenen Regionen. Tansania, Indonesien, Neuseeland, Schottland, Peru. Um den Ausstoß und die Reduktion von Kohlendioxid. Doch die Einzelheiten der Diagramme und Zahlen verstand ich nicht. Lynn kam zurück. Sie trug die mit Einkäufen gefüllten Stoffsäcke über den Schultern und hielt einen Stapel alter Zeitungen im Arm. »Wir brauchen Papier zum Einpacken, das hatten wir vergessen.« Sie blickte zu der Stelle, wo das Sofa gestanden hatte. »Ach, waren die schon da?« »Eben gerade. Viel zu früh.« »Sie sagten, sie haben dir 1000 mit PayPal überwiesen. Ich hoffe, das stimmt.« Sie lächelte. »Cool. Nein, es war Barzahlung vereinbart.« Sie stellte die Einkäufe ab. »Mit PayPal kann nichts gekommen sein. Den Kontakt hatten sie nicht. Die haben wohl gecheckt, dass du nicht Bescheid wusstest. Die haben uns reingelegt.« Sie holte ihr Handy hervor, tippte etwas ein. »Das Sofa war so gut wie neu und hat mehr als das Doppelte gekostet. Jetzt haben sie es umsonst bekommen.« »Das darf nicht wahr sein«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Kannst du sie nicht kontaktieren und das Geld einfordern?« »Wie soll ich ihnen beweisen, dass sie mir kein Geld gegeben haben? Die waren zu zweit, du warst allein. Im Zweifel werden die sowieso nicht mehr antworten.« »Dass ich so leichtgläubig war, es tut mir schrecklich leid.« »Kann passieren«, antwortete sie knapp. »Es ging alles so schnell. Wie hatte ich so naiv sein können? Dabei wollte ich sogar vorsichtig sein. Sie haben mir die Überweisung auf ihrem Handy gezeigt. Es sah glaubwürdig aus.« Sie brachte die Einkäufe in die Küche. Ich ging hinterher. Wie blöd von mir. 1000 €. »Warum hast du überhaupt die Tür aufgemacht? Die Typen wären einfach später wiedergekommen, wenn du nicht geöffnet hättest.« »Ich dachte, dass du es wärst. Vielleicht, weil du deinen Schlüssel vergessen hattest. Was soll's? Ist erledigt.« »Ich habe sogar versucht, dich zu erreichen. Wärst du ans Telefon gegangen, hätte ich Bescheid gewusst.« Sie seufzte. »Vergiss es einfach.« Sie öffnete den Kühlschrank, legte Salat, Gemüse, einige Flaschen Limonade hinein. »Mehrmals habe ich es sogar versucht.« »Ja, lässt sich jetzt nicht mehr ändern.« Aus dem anderen Beutel holte sie Brot, Joghurt, Äpfel und eine Schale Erdbeeren. »Warum bist du denn nicht rangegangen?« Ich wusste, dass die Frage überflüssig war. Aber ich musste wieder an die Sache mit dem Hotel und dem Kunstwerk denken. An den Mann, der vergeblich versucht hatte, mit Lynn zu sprechen. An Johanns Mutter, die von Lynn ignoriert worden war. So funktionierte es halt nicht. Wenn jemand ein Telefon besaß, rechneten die Menschen damit, dass es dafür genutzt wurde, erreichbar zu sein. Im Supermarkt war es laut, da habe ich es nicht gehört. Du gehst auch sonst nicht ran. In ihrem Blick sah ich die Frage, was das jetzt solle. Das führt dann halt zu Problemen und Missverständnissen. Ich war nur einkaufen. Das mag ja sein. Trotzdem, generell blockst du alles ab. Was meinst du denn jetzt? Nicht nur die Anrufe, überhaupt Gespräche. Fragen, was mit dir los ist, wie es weitergehen soll. Wie es weitergehen soll? Warum hatte ich das jetzt ausgesprochen? Das war die typische Ansage unzufriedener Eltern. Lynn sagte nichts. Sie wirkte müde. Du erzählst nichts. Du weichst allem aus. Ich habe keine Ahnung, was in dir vorgeht. Ich stehe hier und organisiere mit dir deinen Auszug. Aber wenn mich jemand fragt, warum das Ganze, habe ich keine Antwort. Und mit jeder Frage, die ich dir stelle, bekomme ich das Gefühl, dir etwas zuzumuten. Mein Ärger würde uns beide nicht weiterbringen. Aber ich hatte keine Lust mehr, mich zurückzuhalten. Ich wollte mich nicht länger so ratlos fühlen. Mir war klar, dass dies ein denkbar ungünstiger Moment war, hier in der Wohnung, in der wir jetzt einpacken sollten, statt zu streiten. Aber so ist es. Beides ist gleichzeitig möglich. Die Erkenntnis über das eigene destruktive Verhalten und die Tatsache, dass man es trotzdem weitertreibt. Lin füllte sich ein Glas Wasser und trank es in einem Zug leer. Morgen packen wir deine Kisten in den Wagen und fahren zurück. Und dann? Verbringst du die Tage wieder in deinem Zimmer? Liegst nachts schlaflos auf der Veranda herum? Wohin soll das führen? Noch eine Frage von der Sorte: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Mittlerweile hörte ich mich so an, wie ich es immer hatte vermeiden wollen. So wie es jetzt läuft, das kannst du eigentlich nicht wollen. Was ist aus deinen Ideen geworden? Deinem Aufbruch, deiner Energie? Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand im Ort hatte mich gefragt, ob Lin nun zurück wäre, aus der Ferne. Dazu der blöde Spruch: Na, dann wachsen die Bäume woanders auch nicht in den Himmel. Haha, Bäume, ne? Manche Leute konnten unerträglich sein. Sag doch vielleicht auch was, forderte ich sie auf. Lass sie doch mal durchatmen, gib ihr einen Moment, hörte ich Johann sagen. Vielleicht möchte sie ja etwas antworten. Mein schlechtes Gewissen meldete sich. Wie früher, wenn Lin und ich stritten und ich in einen Monolog verfallen war, der ihr kaum Raum ließ, zu reagieren. Streit zwischen ihr und mir war eine Gratwanderung. Das hatte ich mit den Jahren gelernt. Es gab keine weitere Person im Bunde, keine ausgleichende Stimme, die beschwichtigen konnte. Als Kind und Jugendliche war Lin mir ausgeliefert gewesen, auch wenn ich es nicht so empfunden hatte. Ich war ihr gegenüber sonst niemand. Johann fehlte. Ob ich mich unbeschwert fühlte oder überlastet und missmutig war, Lin bekam das zu spüren. Ich prägte die Stimmung im Haus. War das Abendessen fertig nach einem Streit, konnte niemand sonst an Lins Tür klopfen und ohne Zwischenton sagen, es gibt Essen. Morgens fehlte die unbeteiligte dritte Person, um Lin zu wecken, ohne mit einem reservierten Ton die Stimmung gleich wieder zu dämpfen. Umgekehrt ging es mir nicht besser. War Lin wütend, trotzig oder zeigte mir die kalte Schulter, saß abends niemand auf dem Sofa, bei dem ich mich beschweren konnte. Johann, der mir zuhörte, mir zustimmte oder widersprach. Ich füllte mir ebenfalls ein Glas Wasser und setzte mich an den Tisch. Wir schwiegen uns eine Weile an. Ich war unsicher und blockiert. Nach einer Weile räusperte sich Lin. Ich weiß schon, sagte sie. Du hältst es nicht aus, dass es mir gerade nicht toll geht. Es soll gut für mich laufen. Dann geht es auch dir gut. Du bist wütend auf mich, weil ich das gerade nicht mehr liefere. Da hat sie recht. Das musst du jetzt mal zugeben, hörte ich Johann sagen. Zum ersten Mal, zum allerersten Mal ist es so, dass ich nicht weiterkomme, dass ich nicht zurechtkomme. Und du erträgst das nicht. Schon nach einer Woche hast du es kaum ausgehalten, das habe ich gespürt, sagte sie. Mir ist klar, dass es so nicht bleiben kann. Und natürlich frage ich mich, was mit mir los ist. Aber kannst du nicht ein wenig Vertrauen haben, dass ich das herausfinde? Dass ich mir in meinem eigenen Tempo selbst zu helfen weiß? Sie klang so besonnen, so viel reflektierter als ich. Lass mir diese Ruhe doch. Was sind schon einige Wochen, in denen alles etwas langsamer läuft? 2, 3 Monate in einem ganzen Leben.
Isabel Redfern las die 6. von 14 Folgen des Romans Halbinsel von Christine Bilkau. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen, das Hörbuch im Hörverlag. Sie finden die Folge bei uns online und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
MDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Bildungsverbände fordern angesichts der hohen Temperaturen deutschlandweit geltende Hitzeschutzregelungen an Schulen. Im Norden rechnen Meteorologen für heute vielerorts mit Temperaturen über 30 Grad Celsius, für morgen mit Spitzenwerten bis 39 Grad. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
In einigen Ländern sind Richtwerte festgelegt. Die Schulen entscheiden derzeit aber letztendlich individuell, ab wann kein Unterricht mehr möglich ist. Das sollte sich den Bildungsverbänden zufolge ändern. Es müsse einheitliche, verbindliche Regelungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz für Schüler und Lehrkräfte an den Schulen geben, sagte Anja Bensinger-Stolze aus dem Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Auch die Modernisierung der Schulen müsse vorangetrieben werden. Neben Gründächern, Schattenspendern oder begrünten Schulhöfen müsse es auch Angebote für Erste-Hilfe- und Sicherheitsschulungen geben, so Bensinger-Stolze.
Frankreich hat für den Großraum Paris die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Nach Angaben